Deutschlandfunk Kultur Kompressor.
Ich bin Gesa Ufer, hallo, und das hier ist eine neue Casual Friday Ausgabe. Heißt, gemeinsam mit meinen Gästen haben wir wieder auf die Themen der Woche zurückgeschaut, auf Themen, die uns in Pop und Kultur besonders beschäftigt haben. Diesmal haben mich besucht Vera Glocke, Kulturwissenschaftlerin und eine der Hosts des Podcasts Fashion the Gaze, der sich mit Inszenierung, Mode und Politik beschäftigt, und mein sehr geschätzter Kollege Patrick Wedinski aus der Filmredaktion. Wir sprechen in dieser kommenden Stunde über die große Streikwelle in Hollywood. Wir werden den neuen Trend unter die Lupe nehmen, dass auch in der westlichen Welt immer mehr junge Frauen streiken und nicht mehr dazu bereit sind, ihr Leben dem Job unterzuordnen. Zunächst aber würde ich gerne nochmal mit euch über die große französische Schauspielerin und Sängerin Jane Birkin sprechen. Am vergangenen Sonntag ist sie ja gestorben. 76 Jahre alt war sie. In Paris ist sie gestorben. Und ich weiß nicht, ob es euch auch so ging, aber in den diversen Nachrichten und auch in den Fotostrecken, die es anlässlich des Todes gab, in den Nachrufen, da hatte ich irgendwie so den Eindruck, dass diese Bilder fast ausschließlich Jane Birkin ja so mit Anfang 20 zeigten. Also dass man hatte so den Eindruck, als wären im Grunde diese frühen Erfolge das gewesen, was ihr Leben ausgezeichnet habe, als wäre danach überhaupt nichts mehr passiert. Ist euch das auch so gegangen?
Es ist ein bisschen natürlich so der Fluch der Ikone im Zeitalter des Films und des Fernsehens. Also wenn man, sagen wir mal, die internationale Welt so beeindruckt wie Jane Birkin in den 60er und 70er Jahren, dann ist das natürlich auch ein Image, das sich bei allen festgesetzt hat. Und bei solchen Nachrufen ist es natürlich immer so, dass man erklärt, warum ist diese Frau, über die wir jetzt sprechen, so berühmt gewesen. Aber es stimmt, dass in den Schatten fällt ihre Arbeit, die sie dann seit den 90er Jahren gemacht hat. Und ich erinnere mich, ich hatte das Glück 2021, Jane Birkin in Cannes bei den Filmfestspielen gesehen, wo Charlotte Gainsbourg, ihre Tochter, ein schönes Porträt über sie gemacht hat. Und es war auch nochmal für mich so eine Begegnung, nicht nur mit so einer Ikone, sondern auch nochmal mit einer Frau, die man wirklich aus dem Blick verloren hat. Durch die Krankheit hatte sie auch noch ein anderes Körperbild plötzlich. Und dann wurde einem klar, diese Frau hat auch noch Dinge gemacht, ne?
Die Krankheit, vielleicht ist das auch unseren Hörerinnen und Hörern nicht mehr so richtig präsent, aber ich glaube, sie hatte eine Autoimmunkrankheit, ja, und dann auch einen Herzinfarkt, ich glaube 2017, und dann war natürlich ein Riesenschock und ein ganz schwerer Verlust, der Tod ihrer Tochter im Jahr 2013. Ist Kate Berry aus dem vierten Stock einer ihres Pariser Apartments gefallen. Man weiß, glaube ich, bis heute nicht genau, ob vorsätzlich oder ob es ein Unfall war. Ja, ich habe mich auch so ein bisschen gefragt, ob es vielleicht auch an ihren Rollen gelegen hat, dass sie ja doch auch lange abonniert war auf diese unselbstständige, naive, schutzbedürftige junge Frau. Ich weiß nicht, Blow Up war ja so eine der Rollen, mit denen sie groß wurde. Vera, hast du sie auch so in Erinnerung?
Ja, ich glaube, dass wir jetzt diese Bilder von ihr gesehen haben als junge Frau, hat ganz viel mit diesen Rollen zu tun, mit denen sie bekannt geworden ist und auch mit diesen Auftritten als Sängerin zu Beginn ihrer Karriere. Und ich glaube, daran sieht man eigentlich total gut, wie so ein gesellschaftliches Unvermögen vielleicht auch die Person von den Rollen zu trennen. Also wie du gesagt hast, ist sie ja sehr oft ja sehr naiv dargestellt worden, objektifiziert worden, so Paradebeispiele für Male Gaze im Film. Und ich glaube, da sieht man jetzt, dass das auch auf diese Person eben übertragen worden ist und dass sie deswegen immer noch ja auch so gekennzeichnet ist. Jetzt in der aktuellen Zeit fand ich total bezeichnend, dass da ein Nachruf beschrieb, dass sie eine eher flaue oder maue Schauspielerin gewesen sei. Also sozusagen, und ich glaube, das hat ganz viel damit zu tun, gar nicht abstrahieren zu können, vielleicht auch, welche Rollen zu welcher Zeit für welche Frauen vorgesehen sind.
Ja. Guter Hinweis. Ich fand sehr, sehr auch nochmal wirklich so beim Überlegen, wer denn sogar noch auch als ältere Schauspielerin präsent ist. Da fällt einem ja sofort ein, auch aus Frankreich kommt Catherine Deneuve. Vielleicht auch gerade im Kontrast zu Brigitte Bardot. Die waren ja auch alle, haben ja so in denselben Zeiten gestartet. Und von Brigitte Bardot ist inzwischen eigentlich nicht mehr so sehr viel mehr übrig als ja dubiose Geschichten um ihre nationale Gesinnung und ihre Vorliebe für die Hunderettung. Aber da kam ja auch einfach filmisch, glaube ich, nicht so sehr viel. Anders bei Jane Birkin, da ist ja filmisch durchaus noch was passiert, oder?
Patrick? Ja, und ich würde aber auch einladen, ihre Leistung anders nochmal zu lesen. Ich meine, sie stand ja in den 60er Jahren wirklich für ein neues Frauenbild. Das ist für uns vielleicht heute antiquiert, aber damals war das ja noch was Neues. Die sexuelle Befreiung, das verkörperte sie mit einer Brigitte Bardot, die das noch sicherlich nochmal anders verkörpert hat. Das Interessante ist ja, sie war ja zunächst Model. Und die ersten Rollen, mit denen sie besetzt worden ist, da ist sie ein Model bei Blow Up bei Antonioni. Aber was macht das Model aus dem Fotografen? Er beginnt die Wirklichkeit durch sie anders zu sehen. Also man könnte schon erzählen, die hübsche Querulantin ist auch so ein Fall, wo ein Maler sie malt und der Maler ist mit ihr verheiratet und er kann das Bild seiner Frau nicht zu Ende malen. Und erst wenn er eine jüngere Frau kennenlernt, beginnt er das Bild seiner Ehefrau zu Ende zu malen. Also man könnte sagen, Jane Birkin war immer schon ein Medium, eine Fläche für Identifikationspotenzial und ehrlich gesagt, so wie ich sie in dem Porträt ihrer Tochter kennengelernt habe, hat sie damit sehr selbstbewusst gelebt. Also ich hatte nicht das Gefühl, eine Person da zu sehen, die unter diesem Image leidet, das natürlich heute, aus heutiger Sicht, absolut antiquiert ist.
Ja, ich glaube, was da aber auch total auffällig ist, was du beschreibst, ist ja, dass sie da eben immer so als Muse und eben als Projektionsfläche und eben auch als passiv im Kontrast zu den Männern sozusagen, die in ihrem Leben eigentlich immer als die inszeniert werden, die so handlungsvorantreibend waren. Also so Serge Gainsbourg wird ja immer als so die Begegnung ihres Lebens beschrieben sozusagen. Also das heißt, sie hat sehr wenig eigene Agency.
Ja.
Und ich glaube, bei diesen Fragen darum, wie auch Frauen dann medial präsentiert und dargestellt werden, geht es ganz viel um die Frage, inwiefern man sie als Autorin kennzeichnet. Mhm. Und zum Beispiel Tina Turner ist vor kurzem gestorben. Die ist zum Beispiel, bei den Nachrufen gab es sie als ältere Frau, ist sie auch sichtbar geworden. Und ich glaube, das hat eben damit zu tun, dass sie als auch Autorin natürlich wahrgenommen wurde. Und dass das hier eben nicht der Fall ist. Und ich glaube, da ist auch der Fall nochmal ein sehr spezieller, dass der Schauspielerinnenkörper ja immer einer ist, der auch als Körper vor allem in Erscheinung tritt. Und das heißt, Schauspielerinnen werden wahrgenommen als Personen, die inszeniert werden, die aber sehr wenig selber inszenieren. Das ist natürlich nicht so. Also, aber ich glaube, das ist das, was da so drin steckt sozusagen. Sie wurde von männlichen Genies inszeniert und ist deswegen selber nicht Autorin ihrer eigenen Werke sozusagen.
Wobei hinzu kommt noch, dass das Kino auch immer ein Medium der Jugend war und sich immer so verstanden hat. Einbalsamiert für die Ewigkeit, die Schönheit. Und
verstehe.
Da kommen wir
ja, interessant.
Vorbei.
Also ich stelle gerade fest, wie ich ja möglicherweise genau diesen Inszenierungen auch selbst so auf den Leim gegangen bin. Unter anderem auch deshalb, weil ich zum Beispiel, wenn ich ehrlich bin, Jane Birkin irgendwie ästhetisch immer so in eins gepackt habe, glaube ich, doch mit der jungen Isabelle Adjani, aber auch mit Sophie Marceau, also dieser ja sehr, sehr, sehr beliebten Hauptdarstellerin aus La Boum, also alle drei dieser, ja, ähnliche Typ, lange, fransige Ponyfrisur, dieser Schmollmund, diese porzellanweiße Haut. Habt ihr die möglicherweise auch in dieselbe Style-Schublade gepackt, Vera?
Also ich glaube schon, dass Jane Birkin extrem stilprägend ist für diesen French-Chic, den wir auch heute noch kennen und der auch immer wieder kommt, der gerade auch wieder sehr aktuell ist. Das heißt, dieses reduzierte Fokus auf Jeans, auf weiße Tops, auf Hemden zum Beispiel. Und klar, also sozusagen zu der Zeit war das natürlich auch sehr stilprägend, hat sehr viele Schauspielerinnen oder andere Personen beeinflusst. Das heißt, es gibt schon ja eine Gruppe Menschen, die so aussehen und da gehört sie natürlich zu.
In jedem Fall bin ich doch überzeugt, dass es sich lohnt, im Netz nochmal nach anderen Bildern zu suchen, dass man diese anderen Bilder auch findet und dass es auf jeden Fall auch Sinn macht, nochmal spätere Filme von ihr zu sehen. Patrick, dieses Porträt, was du gerade genannt hast, das ist das...
Jeanne par Charlotte, also Jeanne bei Charlotte, gibt es auf Arte oder gab es bis vor kurzem, als der Tod bekannt gegeben worden ist, auf Arte? Es gibt mehrere schöne Porträts auch auf YouTube, wo man sie auch noch übrigens als Geschäftsfrau kennenlernen kann. Das oder Singer-Songwriterin natürlich auch, wo das natürlich auch eine dritte oder vierte Karriere ist. Es war eine Frau mit mindestens 20 Karrieren in ihrem ganzen Leben.
Jane Birkin und das ja sehr, sehr vielschichtige Bild, was es sich auf jeden Fall nochmal lohnt, selbst zusammenzusetzen. Vielleicht eine schöne Aufgabe für dieses Wochenende. Wir hören jetzt eine Dame, die wir Anfang der Woche bereits hier im Kompressor schon mal gehört haben. Gabrielle Judge heißt sie und sie ist nicht nur Wortführerin, sie ist auch selbsternannter Coach, wenn es darum geht, Frauen zur Faulheit im Job zu ermutigen. Und hier erklärt sie in einem YouTube-Tutorial, wie man es schafft, den eigenen Job von künstlicher Intelligenz übernehmen zu lassen.
This is how you work smarter, not harder. AI can talk and write for you in the workplace now. There's this website called Cohesive. And there's over 200 templates that you can use. As an example, I'm going to show you how to automate a job performance review. Go to cohesive.so. You're going to hit view all templates. There's so many categories that you can choose from, but you're going to choose HR management, the 360 performance review template. Type your company name and watch it do its magic. I'm literally just sitting back, letting this do it. Just think about how many mundane, repetitive tasks that you do that you could totally automate with AI. Seriously, write them down. Write down how many things that you do that are redundant and then go to Cohesive and see what you can automate.
Tatsächlich, sagt meine Redakteurin gerade, die klingt selbst wie AI und da ist auch was dran. Und sie beschreibt hier, wie die immer gleichen langweiligen Bürotätigkeiten in Zukunft durch eine tolle Software übernommen werden können. Einfach spitze. Filmredakteur Patrick Wilinski und die Kulturwissenschaftlerin Vera Klocke sind nach wie vor bei mir. Ich freue mich sehr, dass ihr beide zur Arbeit erschienen seid. Und Vera, dich hat in dieser Woche wirklich dieser Trend sehr beschäftigt, die Lazy Girl Jobs. Das sind Jobs, die leicht verdientes Geld bringen, ohne dass man sich irgendwie mit ihnen verwirklichen kann. Im Grunde stupide Bürojobs meist, wo man in Würde ja so Dienst nach Vorschrift macht, aber mehr eben auf gar keinen Fall. Und hier dann eben auch nochmal mit Hilfe von künstlicher Intelligenz, um noch weniger zu tun zu haben. Was für ein Bild von Arbeit steckt hinter diesem Modell? Das ist ja erstmal ein komplett anderes, als das lange von Feministinnen gefordert und ja auch umkämpft war.
Mhm. Genau, ich glaube, dieses Arbeitsmodell, was du gerade ansprichst, was wir kennen, ist das des Girlboss. Also junge Frauen, die sich extrem anstrengen, um selber zur Bossin zu werden. Jetzt gerade sehen wir eher so eine Bewegung des Anti-Girlboss, also so ein passiver Widerstand eigentlich gegen dieses Modell. Und ich glaube, das Entscheidende ist, dass es hier um Jobs geht und nicht um Karriere. Und ich glaube, so wie ich auf jeden Fall sozialisiert bin, ist das oft eigentlich zusammengedacht worden. Also bei Arbeit geht es immer um Karriere und Selbstverwirklichung. Und das hier ist ein total striktes Gegenmodell. Also es geht um Jobs. Es geht um 9-to-5 oder noch weniger und es geht quasi darum, wie ich genug Geld verdienen kann, um angenehm zu überleben. Und das ist total interessant, wie viele unterschiedliche Videos da mittlerweile gibt und was für unterschiedliche Inszenierungen. Und ich glaube schon, dass das gerade so ein Moment ist, wo ja sich die Narrative von Arbeit vor allem für junge Frauen in den sozialen Medien nochmal verändern. Hm. Was jetzt total interessant ist an dem Video, das wir gerade gehört haben, ist, dass das auch wieder monetarisiert worden ist, was ich eigentlich so ein bisschen witzigen Moment finde oder so ein bisschen antagonistisch, weil es eigentlich dieser Anti-Girlboss-Moment ist, aber jetzt mit der Laziness wieder Geld verdient wird. Das heißt, es ist eine Paid-Partnership mit dieser Website, wo eben KI für einen schreibt. Das finde ich ganz interessant.
Ach so, also das ist so ein Affiliate-Modell. Sie kriegt Geld dafür, dass diese KI irgendwie durch die Decke geht.
Genau.
Oh. Und dass wir die Jobs, unsere Jobs kündigen. Also wir kündigen und sie kriegt das Geld, dann hat sie ja verdient, weil ich meinen Job kündige.
Wobei man muss sagen, dass Gabrielle Judge ganz stark dafür eintritt, dass wir nicht unsere Jobs kündigen, sondern ihr geht es, und beim Quiet Quitting geht es ja ganz stark darum, den Job zu behalten.
Also die innere Immigration, dieses Dienst nach Vorschrift und bloß nicht mehr als gefordert. Ich bin trotzdem noch bei der KI, weil ich kann mir nicht helfen. Ich finde, irgendwie ist es fast naiv zu denken, ach, das ist ja toll, dass die KI dann alles macht, weil irgendwie wird der eigene Job doch schlicht obsolet dann irgendwann, oder?
Naja, ich glaube, das Interessante an dieser ganzen Bewegung ist, mich hat das total stark an dieses Buch Bullshit Jobs von David Graeber erinnert. Das ist ein Soziologe, das ist 2018 rausgekommen. Und da beschreibt er eben Bullshit Jobs als solche, die keine gesellschaftliche Relevanz haben. Und die Personen, die sie ausführen, wissen darüber auch, dass sie nicht relevant sind. Und er beschreibt eben, dass eigentlich in der Zukunft Menschen mehr Zeit haben müssten, um zu leben, weil Technologien, die aufkommen, ja eigentlich die Arbeit erleichtern könnten für uns alle. Das ist jetzt aber überhaupt nicht eingetreten. Sondern die Jobs sind immer, also Menschen verbringen immer noch genauso viel Zeit in ihren Jobs. Und ich finde jetzt eigentlich interessant, wie diese jungen Frauen das gerade auf einer individuellen Ebene für sich aneignen, sozusagen. Die nehmen sich jetzt die Technologien, um dann ihren eigenen 9-to-5-Workday eigentlich zu kürzen. Und ich finde, darin liegt das interessante Moment, also dass David Graeber das natürlich strukturell meinte, also wie kann eine Gesellschaft dafür sorgen, dass Menschen auf eine lebenswertere Art arbeiten können. Und hier machen das jetzt diese jungen Frauen quasi im Alleingang. Und ich glaube, darin hat das so einen faszinierenden Moment.
Apropos 9-to-5, du hast mir im Vorfeld erzählt, dass ihr tatsächlich früher als Freundin ganz häufig sehr, sehr gerne diesen Song gehört habt. Working 9-to-5, what a way to make a living, barely getting by. It's all taking and no giving, they just use your mind and they never give you credit. It's enough to drive you crazy if you let it. Dolly Parton ist das. Was genau besingt sie da? Warum fandet ihr das auch wirklich so lustig?
Ich glaube, was wir daran total lustig fanden und immer noch finden, das ist immer noch ein Klassiker, ist dieses Modell 9-to-5. Weil wenn man in der Kreativ- und Kulturbranche oder auch in der akademischen Welt sozialisiert ist, ist das eine Utopie, die überhaupt nicht einzulösen ist. Das heißt, alle arbeiten mehr. Deswegen hatte das für uns, glaube ich, immer so einen witzigen Moment. Stell dir vor, du würdest nur von 9-to-5 arbeiten. Und hier ist es natürlich aber anders gemeint. Aber ich glaube, was daran interessant ist, dass man eigentlich schon total gut sieht, dass man nicht jeden Job quiet quitten kann. Also ich würde sagen, in der Kulturbranche zum Beispiel kann man eigentlich kein quiet quitting betreiben, weil es natürlich immer total viel mit Selbstverwirklichung einhergeht. Und das sind eben nicht die Jobs, die man remote von zu Hause machen kann, wo man keine emotionale Beziehung mehr zu seinem ArbeitgeberInnen hat. Und deswegen ist es da eigentlich nicht möglich.
Wobei bei Dolly Parton ist ja auch eine Ironie in dem Song, weil wenn jemand nicht 9-to-5 arbeitet, ist Dolly Parton, die ja eine Multimillionärin ist und eine unfassbar tüchtige Geschäftsfrau und absurderweise eine der wenigen Reichen, die immer auf der richtigen Seite steht.
Ja, total.
Tolle Frau.
Was mich noch interessieren würde, also bei diesem Konzept, so wie die Lazy Girls oder die Befürworterinnen oder Wortführerinnen das meinen, inwieweit ist da eben dieses Modell doch eher so das der Kapitulation, der, wie gesagt, inneren Immigration. Damit werden die Verhältnisse ja erstmal eben nicht verändert. Also die gewonnene Zeit wird ja erstmal qua Theorie nicht für den Straßenkampf, den feministischen, aufgewandt, sondern soll man jetzt mehr ins Nagelstudio gehen oder was soll denn laut den Wortführerinnen mit der gewonnenen Zeit passieren?
Ja, einfach mehr Zeit für die eigene, zur eigenen Verfügung, glaube ich, zu haben. Darum geht's. Und was da eigentlich total spannend ist, dass wir gerade sowas beobachten können, dass das Wort Girl gerade im Internet-Kontext wieder total virulent genutzt wird. Sozusagen, es gibt auch gerade das Girl-Rotting. Das ist ein relativ neuer Trend. Und da gibt zum Beispiel ganz viele TikTok-Videos, wo junge Frauen auf dem Sofa oder auf dem Bett liegen und es geht quasi darum, sozusagen einfach da zu liegen.
Sich zusammen zu rotten und vor sich hinzugammeln.
Genau, es geht so ein bisschen darum abzugammeln, genau, ein bisschen zu chillen. Und ich glaube, das kann man schon auch als natürlich im Kapitalismus immer auch als eine widerständige Praxis vielleicht so ein bisschen beschreiben, sich dieser auch teilweise sehr weiblichen Hustle-Culture da rauszuziehen. Ich glaube, da gibt es gerade so einen speziellen Moment.
Kann ich da was fragen, weil mich das interessiert, inwiefern ist diese Mehrzeit, die dadurch generiert wird, das Gammeln, das finde ich übrigens ganz sympathisch, wenn man das wirklich kann. Ich kenne ja viele Leute, die können das nicht. Wenn man sagt, macht nichts, das ist mit Abstand die schwierigste Aufgabe für viele Menschen. Aber inwiefern ist das auch etwas, worüber wir gesprochen haben, als man über das bedingungslose Grundeinkommen sprach? Da war ja auch die Frage, was machst du mit der Zeit, wenn es ein Prinzip des bedingungslosen Grundeinkommens ist? Und da gab es ja auch sehr unterschiedliche Antworten. Ne? Gammeln Leute rum oder engagieren sie sich im Verein oder auch nicht?
Mhm. Ja, so wie ich die Diskussion von damals erinnere, ging es da ganz stark auch um eine Bewertung dessen, wie Leute das nutzen wollen und das quasi bewertet wurde. Willst du das jetzt in einem Verein oder für ein Ehrenamt einsetzen oder willst du zu Hause Fernsehen gucken? Und natürlich würde ich jetzt sagen, dass es total wichtig ist, dass genau das ja eine freie Entscheidung ist sozusagen und dass es nicht darum geht, das Abgammeln als minderwertig verbrachte Zeit zu bezeichnen, sondern dass es genau darum geht, dass jeder Mensch entscheiden kann, was er selber als eine irgendwie hochwertig verbrachte Zeit versteht.
Was mich nochmal interessiert ist, es gibt nicht den Lazy Boy Job oder so. Ne? Es ist wirklich eine explizit feministische Denkrichtung. Mhm. Was ist denn das emanzipatorische Potenzial so da an dieser Geschichte?
Ja, ich glaube, es ist total interessant zu beobachten, dass Frauen sich immer auf eine Art zur Arbeit verhalten müssen. Also wie du sagst, geht es gar nicht darum, für Frauen einfach zur Arbeit zu gehen. Es gibt nicht den Boy-Boss, sondern es ging darum, sich stärker selber dazu verhalten zu müssen. Was ich ganz interessant finde, ist, dass ich zum Beispiel als Millennial mit solchen Filmen aufgewachsen bin wie Sex and the City oder Legally Blonde, wo es ganz stark um die Selbstverhaltung Selbstverwirklichung und dem Beruf von Frauen ging, wo man jetzt argumentieren könnte, oder Daisy Jones macht das im Guardian ganz interessant, dass sie sagt, die filmischen Texte, die jetzt Gen Z haben, sind zum Beispiel Serien wie Euphoria oder Sex Education. Und das sind Bilder, wo es viel stärker um Bilder des Privaten geht und viel weniger eigentlich um so einen Arbeitskontext. Und ich glaube, das ist ganz interessant.
Ja, gerne hätte ich euch ja nochmal gefragt, wie ihr privat das seht, ob ihr euch das für euch als Lebensmodell vorstellen könntet. Also ich habe eben immer heimlich so eine Art Plan-B-Liste, wo ich genau solche Lazy Jobs mir immer schon so schön denke, also eben Schleusenwärterin auf der Elbe, ohne den Job jetzt irgendwie diskreditieren zu wollen, der ist wahrscheinlich extrem anspruchsvoll und schwierig, aber habt ihr auch solche Fluchtfantasien, so Lazy Jobs
heißt? Ja, ich gehöre zu den Menschen, die sehr gut nichts machen können. Deshalb wäre ein Job, wo ich weniger mache, vielleicht auch interessant. Andererseits, weiß nicht, gibt es noch den klassischen Leuchtturmwärter? Ich habe so eine romantische Fantasie, in so einem Leuchtturm zu sitzen und das Feuer irgendwie am Laufen zu halten.
Und du, Vera, hast du sowas?
Ich glaube, meine Fantasien haben schon immer sehr viel damit zu tun, sehr viel zu machen. Mhm. Wenn ich es jetzt hätte oder wo ich mich manchmal so ertappe im Alltag, was ich auch total romantisiere und glorifiziere, sind solche Jobs, wo ich den Eindruck habe, dass man die total stark selber ausfüllen kann. Also sowas wie PförtnerInnen zum Beispiel, wo der Job jetzt erstmal für mich von außen so wirkt, wie man sitzt da und hat natürlich wahnsinnig viele Aufgaben, die mir einfach nicht sichtbar werden in dem Moment. Aber wo ich den Eindruck habe, man kann dann total sich selber einbringen auf eine Art. Das finde ich eigentlich immer so. Also Jobs vielleicht, bei denen man auch so ein bisschen lesen oder Fernsehen gucken
auch
könnte.
Auch eine Machtposition fördern.
Ja, allerdings. Also ich finde auf jeden Fall auch nochmal wichtig zu sagen, dass ja man grundsätzlich natürlich auch alle jungen Menschen verstehen kann, die in diesen Zeiten Wichtigeres zu tun haben, als sich nur für ihren eigenen Wohlstand krumm zu machen. Ja, aber eben deshalb voll auf dem Sofa liegen, das scheint mir irgendwie jetzt auch noch nicht so richtig die schillernde Alternative, Nickerchen gegen Neoliberalismus. Also ich bin noch nicht ganz überzeugt, aber um Arbeitsverweigerung geht's auch bei unserem nächsten Casual Friday Thema, allerdings unter ganz anderen Vorzeichen. In Hollywood streiken nämlich gleich mehrere Gewerke und zwar so vehement wie noch nie. Zum ersten Mal seit 60 Jahren streiken nach den Autoren jetzt auch die Schauspielerinnen und Schauspieler. Die fordern nicht nur höhere Löhne, es geht wirklich auch um allerlei anderes an einem Ort, der für die meisten Menschen aus der Filmwelt wahrscheinlich doch wirklich sowas wie der Sehnsuchtsort ist. Da wollen alle hin. Was ist da los in der Traumfabrik?
Du hast das Wort benutzt, Traumfabrik. Und die Frage ist natürlich immer, was betonen wir an diesem Kofferwort, den Traum oder die Fabrik? Und ehrlich gesagt ist das immer die Fabrik. Und wollen wir wissen, wie die Produkte gemacht werden? Und jetzt sehen wir, dass viele Menschen dahinter stehen, hinter diesen Filmen. Und die auch häufig ausgebeutet werden. Die Geschichte dieser Gewerkschaften in Hollywood ist ja interessant. Die sollte es ja nie geben, weil die klassischen Studiobosse wie Louis B. Mayer waren klassische Antikommunisten. Alles, was Gewerkschaft war, war ein Feindbild. Deshalb wurde der Oscar übrigens eingeführt, damit man gesagt hat, ich hänge euch Medaillen um, bitte, bitte keine Gewerkschaften. Das ist extrem nach hinten losgegangen. Also wir sehen, es gibt so ein ewiges Machtverhältnis in Hollywood zwischen denen, die produzieren den Inhalt und denen, die ihn herstellen. Und wenn gestreikt wird in Hollywood, ist das immer an den Bruchkanten, wenn sich das Medium entwickelt. Also als Fernsehen aufgekommen ist, gab es einen großen Streit, als Video aufgekommen ist. Und jetzt im Zeitalter des Streamings haben wir den nächsten Streit, denn diese Schauspieler, vor allem die Schauspielerinnen und Schauspieler, aber auch die Drehbuchautorinnen und Autoren, die werden enorm ausgebeutet, gerade um diesen Content, man sagt ja nicht mehr Inhalt, zu produzieren, den es braucht, um diese ganzen Streamingdienste zu füllen.
Die Situation der Schauspielerinnen und Schauspieler, die wird gerade immer wieder sozusagen anschaulich durch ein viral gegangenes Video. Das zeigt einen aus Versehen aufgezeichneten Videocall. Ein junger Schauspieler wählt sich aus seiner mini-klitzekleinen Wohnung zu einem Online-Casting ein. Leider ist das Mikrofon der Gegenseite, also des Produzenten, offen und es entfahren dem Mann folgende Sätze.
These poor people live in these tiny apartments. Like, I'm looking at his, you know, background, and he's got his TV and you know.
Yeah, mute it. I know it's a shit apartment. That's why give me this job so I can get a better one. All right. Ready?
Oh my God, I'm so sorry.
No, it's totally. Listen, I'm living in a 4x4 box. It's fine, just give me the job.
Mann, was hat der für ein jämmerlich kleines Apartment, kommentiert der Produzent. Tja, ich habe das Geld nötig, also gib mir die Rolle, kontert der Schauspieler, woraufhin der Produzent wirklich erst kapiert, dass er nicht stumm geschaltet war und im Grunde vor Scham vergeht. Patrick, dieser Clip, der geht gerade, ja, nicht aus guten Gründen, würde ich denken, viral, weil er wirklich viel über die Situation verrät, ne?
Ja, das stimmt. Vor allem ist das ein Clip, der schon älter ist, der damals eher so zur Belustigung der Arbeit, der digitalen Arbeitswelt benutzt worden ist. Jetzt sehen wir, was auch im Zeitalter nach der Pandemie auf die Schauspieler, die ja freischaffend sind, abgewälzt worden ist. Es geht ja weiter. Beim Casting wird man ja meistens eingeladen und die Kosten dieses Raums, wo dieses Casting stattfindet, das trägt ja meist der Produzent. In Hollywood haben sich da die Machtverhältnisse mittlerweile umgekehrt. Die Schauspieler sind jetzt dafür zuständig, sogenannte E-Casting-Tapes aufzunehmen. Das heißt, sie müssen investieren dahin, um sich zu bewerben, um vielleicht unter Umständen diese Rolle zu bekommen, die dahingehend noch so schlecht bezahlt ist, dass wenn diese Serie ein Hit wird, dann von Netflix aufgekauft wird, dass du keinen Euro dafür siehst, weil sie auf Netflix läuft und dort vielleicht die berühmteste Serie, die Netflix oder die beste gesehene Serie ist, die Netflix in seinem Katalog hat. Also wir sehen, diese Ausbeutungsmechanismen sind in dem Moment, wo Streaming so groß geworden ist, die haben sich einfach nochmal verdoppelt und verdreifacht.
Das ist, glaube ich, eben auch eine der Forderungen. Also nicht nur grundsätzlich mehr Lohn, sondern auch mehr Anteil vom Kuchen, also nochmal mehr Geld für die Ausspielungen,
ja,
über,
ja,
Netflix zum Beispiel. Ne?
Diese Woche wurden diese sogenannten Talking Points veröffentlicht, also worum die Gewerkschaften gestritten haben mit den Produzenten. Und es war schon interessant, von den 20 Punkten, da ging es in 18 Punkten um Tantiemen, um mehr Geld, um Mindestlohn, um bessere Bezahlung. Die zwei anderen, da ging es um KI. Das ist auch wieder interessant. Das geht dann in die andere Richtung. Aber da ist auch die Frage, wem gehört das eigene Abbild? Ne? Kann man mit einer Unterschrift dem Studio quasi das Recht am eigenen Bild abtreten und dafür am Ende nur $5,000 nehmen? Das Studio macht mit dir Karriere und du putzt weiter irgendwelche, ja, bedienst Leute im Café in Downtown LA und kannst seine Miete nicht bezahlen. Weil das sind die Realitäten. Die Leute können ihre Mieten nicht bezahlen. Und jetzt durch den Streik auch erst recht nicht.
Also der ganz große Gewinner nach wie vor heißt ja aber doch Netflix, aber die Aktie fällt trotzdem, wie das?
Ja, das stimmt. Also das ist ja in der Komplexität der Arbeitsverhältnisse, darf man nicht vergessen, dass für mich zumindest dieser Streik zeigt, dass diese sogenannte Streaming Wars, die Frage, ob das Streaming die Zukunft des Films ist und der Entertainment-Industrie, noch nicht geklärt ist. Die Frage überhaupt, wie man mit Streaming Geld verdient, ist nicht geklärt. Netflix sieht da noch am besten aus, weil Netflix hat ja nur einen Grund. Sie wollen Abonnenten generieren für ihre Filminhalte. Die anderen Konkurrenten, die jetzt ja auch bestreikt werden, wie Disney oder Apple und so weiter, die haben ja komplett andere Geschäftsmodelle. Die sind nur im Streaming-Game dabei, weil sie gucken wollen, ob sie damit Geld verdienen können. Am Ende wird zurzeit spekuliert in Hollywood, dass Netflix sowieso ausbricht aus diesem ganzen Streikgehabe, zu den Schauspielern hingeht. Was wollt ihr? Hier habt ihr es. Ihr arbeitet jetzt nur alle für uns. Also der Monopolist, der Disruptor, der die Art und Weise, wie Filme vermarktet werden, wie Filme überhaupt Geld machen und Profit machen, verändert hat, der könnte am Ende sogar der lachende Dritte werden bei dem ganzen Streik.
Total irre. Jetzt habe ich doch noch mal eine Frage zu dem Thema, was wir ja auch gerade schon gestreift haben, KI. Das ist ja auch eine der ganz großen Ängste vieler Schauspielerinnen und Schauspieler, dass ihre Arbeit im Grunde irgendwann unnötig wird. Wie weit sind wir denn an der Stelle schon?
Unnötig ist jetzt schon zu weit, das wäre diese Dystopie, die Maschinen übernehmen, aber es ist jetzt schon so, dass wenn man an großen Projekten mitmacht, sagen wir Star Wars oder einem Marvel-Film, dass die wesentlichen Schauspieler eingescannt werden. Im Falle eines Unfalls dieser Schauspielerin, dieses Schauspielers, hat das Studio dann die Möglichkeit, aus der Festplatte Szenen zu generieren mit dem Schauspieler, mit der Stimme, die aufgenommen worden ist, um das Projekt nicht zu gefährden. Das ist jetzt so ein versicherungstechnischer Grund. Was man dann mit dem Material auf der Festplatte noch machen kann, also zum Beispiel eine Cola-Werbung und so weiter, das ist noch nicht geklärt. Und davon haben die Schauspieler natürlich Angst. Wem gehört mein Abbild? Das ist die große Frage, die da mitschwingt.
Jetzt ist für uns natürlich doch auch interessant die Frage, inwieweit sind diese Streiks eigentlich möglicherweise irgendwann auch bei uns spürbar oder sind sie es bereits?
Ja, spürbar ist ein bisschen falsch gesagt. In der deutschen Filmindustrie passiert aber auch etwas. Man hat hier nicht diese großen Gewerkschaften. Wir haben eine viel kleinere Bewegung von Drehbuchautorinnen, von Schauspielern. Aber es wird längst geäußert, dass die Arbeitszeiten am deutschen Film nicht mit der Familie vereinbar sind, dass Leute Überstunden machen, dass sie permanent unterwegs sein müssen. Es gibt keine Kinderbetreuung an Sets oder wenig. Es ist ganz schwer.
Ja, wobei ich finde das auch ganz interessant. Ich erfahre das so in meinem Freundinnenumfeld sozusagen, die beim Film arbeiten und die schon davon erzählen, dass man es total stark merkt. Also so Sky Deutschland zum Beispiel hat ja auch aufgehört, fiktionale Produktionen zu machen. Die Öffentlich-Rechtlichen haben auch so ein bisschen zurückgefahren. Und das heißt ja auch, dass sich das total, also natürlich auf alle Gewerke total auswirkt, aber auch darüber hinaus über auf sowas wie Verleiher, auf Fundis, auf Hotels und so weiter. Also ich glaube, das zieht ja schon eigentlich total große Bahnen. Und ich glaube, was total dramatisch ist, ist auch diese Gehaltsverhandlung. Ne? Also wenn man jetzt zum Beispiel bei den Lazy Girl Jobs eigentlich darüber spricht, dass es ein Arbeitnehmerinnenmarkt ist, der da so sichtbar wird, merkt man hier eigentlich einen Arbeitgeberinnenmarkt sozusagen. Ne? Also dass die Gehaltsverhandlungen natürlich jetzt überhaupt nicht zugunsten der Gewerke sozusagen ausfallen.
Und das Absurde ist natürlich in der Filmindustrie, deshalb produziert wird in Deutschland häufig eine Serie produziert, die nur eine Staffel hat, weil da sind die Kosten immer gedeckt. Richtig. Lukrativ für Schauspieler, aber auch für Drehbuchautoren wird es, wenn die Serie in die zweite Staffel geht, weil dann kann man sagen, war erfolgreich, dann wollte es Doppelte haben für die zweite Staffel. Und man sieht schon sehr stark, dass immer sehr schön Geld da ist für eine erste Staffel, die zweite kommt dann nicht mehr, weil dann wird es teuer. Übrigens auch bei Netflix und Co., aber wir reden natürlich um ganz andere Gelder, wenn es um die amerikanische Filmindustrie geht und unsere dann doch auch staatlich sehr stark subventionierte Filmindustrie.
Nun dauert dieser Streik ja schon 2 Monate an. Habt ihr eine These, wie das Ganze ausgehen wird? Also dieses Netflix-Szenario, das ist ja schon mal ein ziemlich spannendes, aber gibt es da sonst noch Szenarien? Nein,
die Drehbuchautoren streiken seit 2 Monaten, jetzt sind die Schauspielerinnen mit dabei. Die verändern die Dynamik, weil ich glaube, die Drehbuchautoren, die hätte man noch richtig aushungern lassen können. Aber ich denke, dass man spekuliert, dass so bis September höchstwahrscheinlich ein Deal gemacht wird. Das ist der Labor Day in Amerika, ist ein schöner Tag vielleicht. Es könnte sogar sein, dass ein Schlichter aus der Politik bestellt wird. Es wird ein Herr Obama gemunkelt, der ja auch irgendwie als Produzent tätig ist und somit vielleicht an alle Ohren hineinkommen würde. Auf jeden Fall heiße Zeiten in Hollywood gerade.
Ja, wir sind fast am Ende unserer Sendung und ich brauche, wo ihr beide ja hier wirklich vom Fach seid, nochmal euren Rat. Greta Gerwigs Barbie-Verfilmung. Reingehen oder nicht?
Vera.
Also ich würde sagen, auf jeden Fall reingehen. Yeah. Ich war am Mittwoch da, das war der erste Tag, wo es gelaufen ist. Ich war in Berlin, in Schöneberg im Kino. Der ganze Kinosaal war pink. Die Leute sind ausgerastet. Es war ein Fest. Also sozusagen, ich würde sagen, der theatrale Moment im Kino macht erstmal sehr viel Spaß. Darüber hinaus fand ich den Film auch wirklich sehr witzig und super interessant. Und ich finde, er macht total viele starke Angebote im Popkulturellen, über die man total gut nachdenken und sprechen kann. Und was ich eine wirklich totale Stärke finde, ist, wie witzig es ist. Und ich glaube, da sieht man so ganz stark den Versuch. Also es ist eigentlich so die Frage, wie kann man feministischen Humor für ein Mainstream-Kino eigentlich inszenieren? Weil ich würde sagen, dass die Witze, die man dort sieht, jetzt vielleicht nicht unbedingt alle total neu sind oder dass man die noch selber sich nicht so quasi im Freundinnenumfeld erzählt hat. Aber ich finde es schon eine totale Leistung, wie es inszeniert ist. Es ist einfach total witzig. Also ich würde es extrem empfehlen. Ich hatte eine sehr, sehr gute Zeit. Und ich finde auch schon, dass auf so einer sehr abstrakten, artifiziellen Ebene total viel über als Flinterperson Leben navigieren erzählt wird. Und da hat das auch ein total berührendes Potenzial. Also wenn Barbie zum Beispiel in der realen Welt ankommt, in einem Barbie-Outfit und dann so die Blicke der Männer auf sich spürt und dann so zu sich sagt, ich fühle mich total unwohl, ich weiß gar nicht, weil ich habe überhaupt nichts falsch gemacht. Und da wird eigentlich so Patriarchat in solchen Momenten so ganz schön besprochen sozusagen. Und ich fand das total schön zu sehen, wie das auch für jüngere Generationen, glaube ich, ein total interessanter Moment ist. Und insofern würde ich sagen, totale Empfehlung für alle.
Ich bin pro Kino. Also sage ich auch, geh in Barbie, aber guck dir auch Oppenheimer an von Christopher Nolan in Barbenheimer. Funktioniert vielleicht ja nur gemeinsam.
Patrick Wilinski aus der Filmredaktion und die Kulturwissenschaftlerin Vera Klocke vom Podcast Fashion the Gaze. Schön, dass ihr heute hier wart. Auf bald hoffentlich.